Ich wünsche auch einen schönen Abend, einen bunten Abend, einen aufregenden Abend. Alles, was so drinnen steckt, wenn wir uns im Namen dieses Herrn treffen, von dem wir gerade gesungen haben, der so riesengroß ist, dem alle Macht gegeben ist, dem König der Könige. Dass ihr alle da noch sitzen bleiben konntet, wundert mich. Wenn es um diesen herrlichen Herrn geht, dann müsste man ja aus uns herauskommen vor Begeisterung, oder? Dass wir uns in seinem Namen treffen können, ist doch was Gewaltiges. Also, ihr habt schon was gehört, was es über mich zu sagen gibt. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr, außer dass ich eben mit dieser Zeitung zu tun habe. Ich habe da so ein paar Muster mitgebracht, die liegen hinten. Z für Zukunft oder Zorro reitet wieder. Ganz egal, was man will. Für das Z kann man alles Mögliche hineininterpretieren. Es geht darum, dass wir als Christen nicht wegschauen, wenn es um die Entwicklung unserer Gesellschaft geht. Und wenn möglich, dass wir uns nicht nur hinter Kirchenmauern verstecken. Es kann sein, wenn wir eben so tolle Lieder singen wie diese, dass wir uns dann zu wohl fühlen und nicht mitkriegen, wie die Realität da draußen ist. Und auf den Stühlen haben wir das Inhaltsverzeichnis von der nächsten Ausgabe, die hoffentlich so in den ersten Augusttagen erscheinen wird, hingelegt, dass Sie schon wissen, was da auf Sie zukommt. Und das Beste, was Sie neben einer Beziehung zu Jesus in diesem Leben tun können, ist die Z abonnieren, damit Sie regelmäßig informiert werden und damit wir diese Arbeit auch entsprechend voranbringen, denn das ist natürlich ein bisschen mit Gegenwind versehen, aber das ist ja spannend. Das ist ja wenn man segelt und so weiter, ist es ja auch ganz gut, wenn man ordentlichen Wind hat, damit man so in Bewegung sich hält. Und die nächste Ausgabe geht um die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Oder die Frage, gibt es noch Christen in diesem Land? Könnte man auch fragen. Denn wenn man genau hinschaut, ist es so, dass es eine sinkende Zahl ist. Es gibt inzwischen mehr Moslems in Deutschland als Christen, die tatsächlich an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben. Und es werden von Jahr zu Jahr weniger. Und zu dem Zweck, dass sich da etwas ändert, sind wir heute zusammen, oder bin ich hier. Das ist jetzt der dritte Teil einer Serie, wo wir uns vorbereiten auf diesen 6. November, wo Sie schon gesehen haben, da gibt es so ein Blättchen. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht von diesem Ian McCormack, der von seinem Erlebnis erzählt, wie er als Ungläubiger, Sunny Boy, mitten im Vergnügen des Lebens, tödlich verunglückt ist bei dem Spaßleben, das er geführt hat. Er war unterwegs durch rund um die Welt, um zu surfen und zu tauchen, um das Leben zu genießen mit Rauschgift und mit Mädchen, und hat noch irgendwann davor zu seinen Eltern gesagt, lasst mich mit diesem Glauben in Ruhe, damit fange ich nichts an. Und seine Mutter hat noch gesagt, wenn du mal in eine Situation kommst, wo es brenzlig wird, dann ruf zu Jesus. Und wie er ihm da fünfmal von dem giftigsten Lebewesen, das wir hier auf der Erde haben, nämlich der Würfelqualle, getroffen wurde, wo so ein Schlag schon reicht, um zu sterben, und er nicht die nötige Hilfe bekommen hat und sich so mit den letzten Kräften da an den Straßenrand bewegt hat und gehofft hat, dass ihn irgendein Autofahrer mitnimmt Richtung Krankenhaus und er eben dann zu spät dorthin kam. Und im Ambulanzwagen kommt diese Erinnerung und er wusste gar nicht mal, wie er zu Jesus schreien soll. Und dann kam wie eine Werbeschrift vor seine Augen als Vision, Zeile für Zeile des Vaterunser. Und im Todeskampf hat er dann das Vaterunser buchstabiert. Das sollten Sie übrigens auch einmal machen. Das Vaterunser buchstabieren. Für ihn war das lebensrettend. Und gerade vorher hat ihn noch ein chinesischer Hotelier mehr oder weniger hinausgeschmissen, weil er ein Weißer war und hat ihm nicht die nötige Hilfe gegeben. Und jetzt kommt die Frage, vergib denen, die dir gegenüber schuldig geworden sind. Die Frage, was macht man jetzt damit? Und er wollte dem eigentlich eins aufs Auge geben. Aber er war schon so gelähmt von dem Gift, dass er das gar nicht mehr tun konnte. Und so hat er das Zeile für Zeile durchbuchstabiert und hat auf diese Weise das Gebet gesprochen, wo Jesus Christus Herr in seinem Leben wurde. Und als er dann tatsächlich dann seinen Körper verlassen hat und gesehen hat, richtig beobachtet hat, wie die versucht haben, da noch was zu tun an seinem Körper, wie er dann in die Gegenwart Gottes gekommen ist, Jesus Christus erlebt hat, das wird er hier ausführlich schildern. Und es ist so, dass er das, jedes Mal, wenn er das erzählt, ist es für ihn teilweise so, als würde er das noch einmal neu erleben. Und wenn er das davon berichtet, dann ist es für die Zuhörer fast so, als werden sie mit hineingenommen. Wir haben da im Buch eine DVD drinnen, wo wir eine Veranstaltung bei uns im Raume gemacht haben, wo etwa 1500 Leute anwesend waren und etwa 500 davon haben Jesus gebeten, Herr in ihrem Leben zu sein. Wie wir dieses Jahr im Frühjahr eine Serie mit ihm gemacht haben, da war es so, dass jeder, der nicht Christ war, Jesus Christus eingeladen hat in sein Leben. Es ist so intensiv. Und das ist ein Thema, das jeden betrifft. Weil ob jemand lieber Bier oder Wein trinkt, das kann man unterscheiden. Aber sterben muss jeder. Und deswegen geht es den Menschen unter die Haut, diese Frage. Und natürlich sagen die einen, ja, das ist ein Blödsinn, was der erzählt. Aber das ist nicht so wichtig. Es gibt genügend, deren Herzen bewegt werden kann. Und um die geht es, dass wir diese Menschen einladen. Das ist keine Veranstaltung für euch. Ihr könnt gerne zu Hause bleiben und dafür beten. Der Platz soll frei sein in dieser Halle, wo 500 Leute Platz haben, die hungrig sind und die eine Sehnsucht haben, auf die grundlegenden Fragen ihres Lebens eine Antwort zu bekommen. Aber dass die dorthin kommen, das ist euer Job. Das ist die Aufgabe des Bodenpersonals des Himmels und das sind wir. Und da muss man sich vorstellen, dieser große Gott, von dem wir gerade gesungen haben, der hat sich abhängig gemacht von uns, diesen Job zu machen. Der lässt da in Gelnhausen keinen Blitz fallen, dass die Leute sozusagen in Ohnmacht fallen und dann als Gläubige aufwachen, sondern er möchte haben, dass wir unseren Hintern in Bewegung setzen, um ein lebendiges Zeugnis zu sein, die Menschen zu lieben. Wir haben jetzt schon zwei Teile dieses Seminars hinter uns. Der erste Teil ging darum, dass wir Verheißungen, die wir persönlich empfangen haben, ergreifen und in ihnen leben. Dass wir wissen sollen, welche Berufung wir haben. Nämlich eine Berufung von diesem lebendigen Gott. In seinem Maßstab, in seiner Dimension. Das sind ganz gewaltige Dinge. Und über diese Dinge sollen wir zueinander sprechen, damit wir sie festmachen. Wie Paulus den Timotheus gesagt hat, mach das fest, was du als Berufung bekommen hast. Sonst kann es uns geraubt werden. Sonst glauben wir nicht, was wir tatsächlich in Christus sind. Und wenn ich so manche Christen anschaue, merke ich, dass die das wirklich nicht glauben. Aber die Berufung und Verheißungen sind uns gegeben, damit wir in ihnen leben. Und der zweite Teil war, liebe deine Stadt. Ich habe gesagt, bitte nimm irgendeinen Platz, wo du täglich hinkommst. Ich habe gesagt, die Frauen den Spiegel und die Männer den Kühlschrank. Und schreib dort drauf, ich liebe meine Stadt. Und ich liebe die Menschen in dieser Stadt. Und ich heiße sie willkommen im Reich Gottes. Das ist eine Grundhaltung, die wir brauchen. Und dazu müssen wir uns wirklich auch bewusst entscheiden. Weil wir sind so sehr mit uns selber beschäftigt. Besuche mal eine Gebetsgemeinschaft und hör mal zu, was die Anliegen dieser Gebete sind. Herr, hilf mir. Herr, ich habe ein Wehwehchen. Herr, ich brauche dort was. Liebe deine Stadt. Heiße die Ungläubigen willkommen. Das ist der Schlüssel Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Schlüssel Nummer 3. Aber nur so vorab noch, es geht wirklich darum, dass sich hier eine Gruppe von Menschen bildet, die wirklich haben möchte, dass sich hier ein paar hundert Leute bekehren. Ein paar hundert Leute mit diesem lebendigen Gott in Berührung kommen. Seid ihr noch da übrigens? Hat jemand den Wunsch, dass das so ist? Ich würde mich freuen, wenn das eine gewisse Begeisterung auslöst. Wenn wir tatsächlich glauben, weil in meiner Bibel steht drinnen, dass Gott haben möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und errettet wird. Er sagt nicht nur 2%, die ungefähr jetzt die Zahl ist, die wir in Deutschland haben. Er möchte haben, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wollen wir das auch? Also wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann müssen wir das mit einplanen, weil da sagt er schon, dass das sein Wille ist. Abgesehen von den anderen Dingen, wo er uns vielleicht noch explizit klar macht, was sein Wille ist. Aber da steht schon drinnen, dass das sein Wille ist. Und er möchte haben, weil das haben wir auch am Nachmittag besprochen, er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus. Immerhin der Jesus. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und mein, schauen wir mal an, was Jesus gemacht hat. Gell? Das ist alles inklusive. Er sendet uns. Er hat nicht gesagt, setzt euch auf euren Hintern in die Gemeinde, sondern geht hinaus. Ich sende euch in die Welt. Er sagt nicht, ihr seid das Licht in der Gemeinde, sondern ihr seid das Licht dieser Welt. Das müssen wir einfach ganz klar sehen. Er hat uns einen Job gegeben, für in dieser Welt ein Zeugnis zu sein. Und es hängt davon ab. Er hat wirklich die Abhängigkeit, machen wir was oder machen wir nichts. Muss er noch eine Generation abwarten, bis irgendjemand so munter wird oder braucht es noch länger? Also, der Schlüssel Nummer 3. Den durften wir in Graz seinerzeit, wie ihr sicher schon gehört habt, an meiner Fremdsprache, dass ich Österreicher bin. Ich komme ursprünglich aus Graz, lebe nun schon 20 Jahre in Baden-Württemberg. Wir hatten Evangelisationen gemacht und dort haben sich so ungefähr 5 bis 10 Leute etwa bekehrt pro Veranstaltung. Und da haben wir dann gesagt, das lohnt sich nicht. Da gehen wir lieber hin zu diesen 5 oder 10 direkt, bevor wir da so ein Theater aufführen, teure Halle mieten, irgendwie Werbung machen, alles zusammen, Zeitaufwand und so weiter. Und dann 5 oder 10. Ich habe gesagt, Herr, so kann es nicht gehen. Ich habe meinen Herrn gebeten, wie geht es? Na, ihr braucht es nicht lachen. Ich meine, ich denke, jetzt kommt das tolle Argument, das super fromme Argument. Ja, der Einzelne ist ja auch so schön, gell? Aber wenn die zu Pfingsten so gedacht hätten, dann wären wir heute ganz woanders. An einem Tag, ohne Werbung, ohne Fernsehen, ohne Tageszeitung, hat er 3.000 hinzugetan und ein paar Wochen später 5.000. Und wie wir festgestellt haben, waren die damals noch nicht gegendert und haben nur die Männer gezählt. Alles zusammen wahrscheinlich 25.000 in 2, 3 Wochen. Einfach so. Haben wir gedacht, das klingt besser. Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Und dann haben wir den Herrn gebeten, Herr, wir wollen so nicht mehr machen, weil dann hören wir auf damit. Zeig uns, wie es geht. Und dann hat der Heilige Geist uns zuerst als Leiterschaft in Buße geführt, einige Dinge aufgezeigt, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben, zwischeneinander, persönlich. Dann ist es auf die ganze Gemeinde ausgedehnt worden und dann noch weiter auf befreundete Gemeindeleiter und auf Gemeinden, mit denen wir zu tun hatten. Das ist dann über 2, 3 Monate gegangen. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit. aber toll. Das war so ähnlich, wenn du eine ganze Packung Fisherman Friends auf einmal reinnimmst. Richtig befreiend. Und dann hatten wir wieder eine Evangelisation. Und in 3 Tagen haben sich etwa 500 Leute bekehrt. Wir haben keine Vorbereitung gehabt, wir haben keine Ahnung gehabt. Wir sind nur da vorne gestanden und haben gestaunt, was da passiert. Ein einziger Aufruf, wer das, was wir jetzt gesagt haben, in seinem Leben annehmen möchte, der soll jetzt aufstehen. Eine einzige Aussage der Art und dann jedes Mal die Hälfte des Saales aufgestanden. Und am nächsten Tag waren doppelt so viele Leute da wie am Tag davor. Wir hatten Fernsehberichterstattung im lokalen, also im zweiten Programm in Österreich. Wir hatten auf der Titelseite der Kronenzeitung, das ist sowas wie die Bildzeitung in Österreich, Berichterstattung drüber. Die haben das wahrgenommen. Die haben gesagt, was da abgeht, das ist nicht ganz normal. Es ist auch nicht katholisch, aber es wirkt. Jedenfalls waren wir völlig out of control. Wir hatten also nicht Nacharbeitsmaterial und all das, was man so braucht in der Stückzahl, weil wir ja noch von früher gedacht haben, naja, so 10, 20 und jetzt vielleicht wird es besser, machen wir 30, 50 oder so. Und die Lehre aus dem war, wenn wir in Buße leben, dann können wir anderen Menschen zur Buße helfen. Sprich, wenn wir in Umkehr leben, können wir anderen eine Hilfe zur Umkehr sein, Dienst zur Umkehr. Und Bekehrung ist nichts anderes wie Umkehr. Und es gibt eine ganze Menge zum Umkehren. Ihr braucht euch nur die Gebrauchsanweisung der Gemeinde an sich anschauen, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Wie die 7 Typen von Gemeinden beschrieben werden. Und bei jeder steht am Ende, tut Buße. Und bei der letzten steht sogar, seid eifrig und tut Buße. Das heißt also, nicht nur Ungläubige sollen Buße tun, sondern auch die Gemeinde. Weil die Wahrheit ist, dass wir möglicherweise 90% oder 95% oder ich weiß nicht wie viel von den Gnadengeschenken Gottes nicht annehmen. Und deswegen müssen wir um Vergebung bitten. Weil alles, was wir nicht aus seiner Kraft tun, alles, was wir nicht aus seiner Verheißung heraus tun, das tun wir in der Regel aus uns selbst heraus. Und damit verunehren wir Gott. Denn nämlich nur das, was wir aus ihm heraus tun, das gibt ihm die Ehre. Wenn wir seinen Willen tun, dann verkündigen wir ihn, wie er wirklich ist. Weil schauen wir uns mal an. Kann man daran erkennen, was momentan so läuft, wie herrlich Gott ist, wie mächtig Gott ist? Das ist eine ernste Frage, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir uns solche Fragen ehrlich erlauben, dann kommen wir automatisch zur Buße. Wenn wir dann merken, wie der Unterschied zu den Dingen steht, wie sie im Wort stehen und wie sie in unserem Leben passieren. Das führt uns automatisch, wenn wir da nicht hart gesotten sind, kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, Herr, vergib mir, dass ich deine Gnade so verachtet habe und sie nicht ergriffen habe. Dass ich deine Verheißungen nicht in meinem Leben zur Anwendung gebracht habe. Dass nicht das, was du sagst, dass ich tun soll, auch tue. Dann werde ich zu dem Punkt kommen und sagen, Herr, vergib mir. Und ich kehre um von den eigenen Wegen. Ich wende mich hin zu dem, was verheißen ist. Aber da gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Aspekt, wenn es um die Umkehr geht. Nämlich am Anfang der Zeitrechnung unserer Zeit, als der größte Prophet aller Propheten gesprochen hat. Wisst ihr, wer der größte Prophet aller Zeiten war? Johannes. Der größte Prophet, der von einer Frau geboren wurde oder von Menschen geboren wurde, ist Johannes, steht in der Bibel. Und der Kleinste im Reich Gottes, also das ist einer von euch hier, möglicherweise, ist größer als er, steht in dem Zusammenhang. Interessant. Da ist was passiert zu dieser Zeitenwende. Er war der Größte im alten Bund. Im neuen Bund ist der Kleinste größer als er. Was ist denn da passiert? Und dieser Johannes hat gerufen, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es war nämlich ein Problem. Das Volk Israel hat das Reich Gottes immer abgelehnt. Im Samuel lesen wir, wie sie sagten, lass uns einen König haben wie die Heiden. Und Samuel war völlig platt und fertig und hat sich schuldig gefühlt. Und dann sagt Gott zu ihm, cool man, das ist gegen mich gerichtet, nicht gegen dich. Sie haben mich als ihren König abgelehnt. Und jetzt ruft Johannes zu dieser Zeitenwende, das Königreich ist nahe gekommen, tut Buße. Und das heißt, kehrt um von diesem Konzept, einen König wie die Heiden haben zu wollen. Und das ist eine Schlüsselsache, die wir heute auch nochmal ins Auge fassen müssen. Denn dieses Problem ist bis heute noch nicht gelöst. Es heißt, das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden auf der ganzen Erde, zu allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Jetzt könnte ich euch beruhigen, dass das Ende noch nicht so nahe ist. Denn das Evangelium vom Reich Gottes wird gerade erst begonnen, gepredigt zu werden. Bisher wurde ein Evangelium gepredigt, komm zu Jesus und du bekommst ein Freibier. Ich sage das einfach mal so flapsig, damit wir ein bisschen erschüttert werden. Wir haben das Evangelium von Jesus, dem Menschensohn, gepredigt. Wir predigen von Jesus, wie er 3,5 Jahre auf der Erde gelebt hat. Wir predigen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Aber natürlich, er ist auch auferstanden, das wird schon gepredigt. Aber, dass er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und dass er dort als der König der Könige sitzt, mit den ganzen Konsequenzen, was es heißt, wenn ein König am Thron sitzt, der regiert. Wenn das Evangelium gepredigt wird und wir es annehmen und glauben, habe ich heute schon mal gesagt, dann ist es vorbei mit der Demokratie. Dann herrscht der König. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen, heißt, es ist so nahe, wie du es erlaubst. Er sagt, es ist in euch, wenn es in euch ist. Und es ist in euch, wenn er König sein kann und wenn er herrschen kann. Denn das Reich Gottes ist dort, wo der König herrscht. Und die einzige Chance, die es gibt, ist, dass er in uns herrscht. Und wenn er in uns herrscht, dann werden wir zu diesen Botschaftern dieses Reiches. Botschafter nicht, indem wir irgendeine Verkündigung verkünden, sondern indem wir Regierungsbeauftragte wie ein Ambassador, ein Botschafter in einem fremden Land sind. Wir sind dann diese, die im Namen des Königs in einer fremden Herrschaft verkündigen, was der König beschlossen hat. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir in diese Position gekommen sind. Und deswegen heißt es, kehrt um. Kehrt um von dem Wischiwaschi-Christentum, wo irgendwer herrscht, aber nicht Jesus Christus als der König der Könige. Okay, Jesus schon, okay. Aber der König der Könige, der regiert. Nicht der Jesus, wo man sagt, bitte Herr Jesus, jetzt habe ich ein Problem, hilf mir. Ihr wisst, dass diese Gebete für nichts sind. Er hilft uns nichts. Weil er gesagt hat, ich sende euch. Und das, was ich getan habe, werden die tun, die glauben, noch größer. Das müssen wir einfach mal diese Dimension sehen, diese Arbeitsteilung sehen. Er regiert und wenn ich unter seine Herrschaft komme, dann kann ich jetzt diesen Job ausüben, wie er damals auf der Erde war. Das ist die Arbeitsteilung. Und das ist dieser Konflikt, in dem wir stehen, dass wir dieses Denken noch nicht so richtig erlaubt haben. Wir haben das Problem, dass wir Kinder dieser Gesellschaft sind, dieses Geistes des Humanismus. Der Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und es ist natürlich auch eingesickert in die Theologie, in die Gemeinden, in unser Vorstellungsvermögen. Und dann richten wir uns die Theologie so, wie wir es gerne hätten. Und deswegen ist es notwendig, dass wir Buße tun. Und wenn wir Buße tun, dann verändert sich etwas. Wir werden dann verwandelt. Und wenn wir ihn anschauen, wie er wirklich ist, dann werden wir verwandelt in dieses Bild, in diese Realität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das richtige Bild haben. Das wieder heruntergebrochen aufs ganz normale tägliche Leben. Wenn wir in Vergebung und in Umkehr leben, dann ändert sich auch ganz gravierend was in unserer Beziehung untereinander. Ihr habt festgestellt, dass es nicht das Alltägliche ist, dass Christen sich gegenseitig vergeben. Dass da noch Erinnerungen sind, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, da hat mir der oder der oder der das getan. Und deswegen gehe ich nicht mehr in diese Gemeinde oder habe keine Berührungspunkte mit diesem Bruder oder mit jener Schwester. Und ihr wisst, dass ihr damit ein gravierendes Problem erzeugt. Denn wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Und die Vergebung ist der Schlüssel des Evangeliums schlechthin. Jesus Christus ist gestorben zur Vergebung unserer Schuld generell. Nicht nur unserer Taten, sondern unserer Sündennatur. Und es heißt im Vater unser danach, wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Und wenn uns nicht vergeben werden kann, machen wir das Werk Jesu Christi für uns hinfällig. Wir werden der Gnade verlustig. Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Dann sind wir nicht mehr so locker mit der Unvergebenheit. Und mit dieser Verhärtung und mit dieser Verbitterung, die unter Christen existiert. Weil, wenn Gott vergibt, dann kommt es in den See des Vergessens. Und von dort gibt es keine Erinnerung mehr in den Augen Gottes. Und das heißt, wenn du vergibst, dann ist die ganz gleiche Qualität gefragt. Vergeben heißt tatsächlich auch vergessen. Das, was vergangen ist, kann keine Rolle mehr spielen. Und das ist eine wichtige Qualität, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen. Damit nämlich dieses Muster in Funktion kommt. Diese Gabe oder dieses Geschenk der Gnade, der Versöhnung, der Vergebung, die in Jesus Christus ist, das ist der Schlüssel der Verkündigung. Wir können das nicht vermitteln, wenn wir uns disqualifizieren. Ihr kennt ja die Geschichte, dass es einen Ankläger der Brüder und Schwestern gibt. Steht zwar nur von Brüdern was drinnen, aber ich bin der Meinung, dass das die Schwestern auch betrifft. Und jetzt stellt euch mal vor, Satan hat die Möglichkeit, vor den Thron Gottes zu gehen und anzuklagen, obwohl die Vergebung der Sünden vollbracht ist und Jesus Christus gesagt hat, es ist geschehen, es ist vollbracht. Normal müsste man sich vorstellen, dass der Thron Gottes der absolute satanfreie Raum ist. Aber er hat ein legales Recht. Wenn in deinem Leben Unvergebenheit ist, dann machst du Kooperation mit dem Teufel. Und nicht umsonst heißt es im Wort, gebt dem Teufel keinen Raum. Und das sagt der Paulus den Ephesern. Und die Epheser waren nicht so schlecht drauf. Das heißt, ein Gläubiger kann dem Teufel einen Raum geben. Und wenn der Teufel einen Raum bekommt, hat er ein Recht. Und ich kann das Problem nur lösen, wenn ich ihm jedes legale Recht nehme. Und ein legales Recht, das er hat, ist die Unvergebenheit. Auf der reitet er natürlich ganz besonders herum, weil das sein Spezialgebiet ist. Und er kümmert sich darum, dass es Streitereien gibt, dass es Entzweiungen gibt und dass es eben Dinge gibt, wo eben nicht vergeben wird. Und darum ist es ein Schlüssel, wenn wir wirklich etwas bewegen wollen in dieser Gesellschaft, dann müssen wir diese legalen Angriffspunkte für den Feind beseitigt haben. Wenn man das ist ja auch, wenn man das oft sieht und hört, wenn dann endlich mal eine Gemeinde aktiv wird und sich nach außen bewegt, plötzlich gibt es ein Problem in den Ehen der Leiterschaft, gibt es ein Problem in den Finanzen oder gibt es ein Problem irgendwo in den Gesundheitssituationen. Das sind die Register, die der Feind dann ziehen kann, wenn er legalen Zugriff hat. Wenn Dinge nicht gelöst sind, wenn Räume gegeben werden. Ist ganz normal, weil Satan möchte nicht haben, dass Menschen errettet werden. Satan hat nichts dagegen, wenn ihr euch hier freundlich und fröhlich trefft und in schön unter euch bleibt. Das stört ihn gar nicht. Aber wenn ihr da hinausgeht in die Welt, wenn ihr hinausgeht, wo die Verlorenen sind, dort, wo die Menschen wirklich einen Hunger haben und schreien und keine Antwort auf ihre Fragen kriegen, wenn ihr da hingehen würdet, dann stört ihr seine Wege. Und dann wird er aktiv. Und da ist es wichtig, dass wir ihm nicht die Chance geben, auf legalen Wege uns zu hindern. Und daher kehrt um. Sucht den Herrn, sucht den Geist der Umkehr. Bittet ihn, dass ihr diesen Geist der Umkehr bekommt, dass der Heilige Geist euch auf diese Punkte zeigt, wo ist es notwendig umzukehren, wo sind Dinge in Ordnung zu bringen, wo sind Dinge, um Vergebung auszusprechen. Auch diese Sache, wenn du nur denkst, einer hat was gegen dich, dann ist es deine Initiative zu gehen und zu sagen, hey, was hast du gegen mich? Nicht zu warten, bis der kommt. So steht es im Wort. Nur wenn ihr wirklich wollt, dass Menschen errettet werden. Also wenn das kein Thema ist, dann bemühe ich mich jetzt da umsonst. Dann kann alles so bleiben. Aber wenn wir wirklich was bewegen wollen, aber ernstlich was bewegen wollen, weil man ist euch bewusst, wie wenig 2% Christen in Deutschland sind? Es ist erschreckend. Und diese wenigen Christen bringen ihren Hintern nicht hoch und ihren Mund nicht auf. Man hört und sieht nichts. Lest mal in den Tageszeitungen, wo ist zu berichten, wo Christen große Dinge tun, die die Welt verändern in Deutschland. Wir müssen ehrlich sein und betroffen werden und wirklich zum Herrn gehen und sagen, Herr, vergib uns, dass wir die Zeit verschlafen haben. Vergib uns, dass wir die einzelnen Dinge nicht ergriffen haben, die du für uns eröffnet hast. Er hat uns eine Schatzkiste vor die Füße gelegt, wo alles Werkzeug drinnen ist, um diese Dinge zu tun. Er gibt uns ja keine unlösbaren Aufgaben, sondern er hat alles zur Verfügung gestellt. Er hat uns alle Ausrüstungen gegeben, damit wir das Werk tun können. Es ist nicht so, dass wir uns da überstrapazieren müssen. Er sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Oder umgekehrt, meine Last ist sanft und mein Joch ist leicht. Das ist ja etwas, wo er uns die Sachen vorbereitet. Und was heißt denn das, unter sein Joch zu kommen? Das heißt, wie ein Ochsengespann unter ein Joch zu kommen. Auf der einen Seite ist Jesus der Ochs und auf der anderen Seite bin ich der Ochs. Er trägt 99% der Last, ich 1% der Last. Und dann kann ich leicht Juhu schreien und sagen, super, ich lebe im Sieg. Weil der neben mir 99% der Last trägt. Das ist die Realität von dem, was er meint, wenn wir unter sein Joch kommen. Wenn wir unter unserem eigenen Joch sind oder unter dem Joch irgendeiner Sache dieser Welt oder irgendeinem religiösen Joch untergeordnet sind, dann natürlich stöhnen wir. Dann ist Mission schwierig. Dann ist alles schweißtreibend und auch meistens von Fruchtlosigkeit gekennzeichnet und wir sind frustriert am Ende und am Ende sagen wir, hör mal auf damit. Aber wenn wir das tun, was sein Wille ist, dann wird er es zum Durchbruch bringen, weil eben sein Wille es ist, dass die Menschen ihn erkennen, wie er wirklich ist. Wird es euch warm, ja? Halleluja. Zweiten Korinther 5:18-20, wir sind Königreichsbotschafter. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Durch Christus, der uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte, Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns schreien lässt, ermahnen lässt. Wir bitten im Namen von Jesus die Menschen dieser Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Schrei. Das ist der Schrei Gottes in unser Herz gelegt, weil Gott so eine Sehnsucht hat, dass das Werk von Jesus Christus nicht umsonst ist, sondern so viele Menschen wie nur möglich erfasst. Die vorige Lektion war Liebe. Wenn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, dann wird diese Liebe aus uns strömen. Und wir werden nicht schweigen können. Wir werden uns nicht zurückhalten können, sondern wir werden uns ihm zur Verfügung stellen als ein lebendiges Werkzeug. Das ist der richtige Gottesdienst, sagt er an einer Stelle. Und dieser 6. November ist eine gute Gelegenheit, das auszuprobieren. Und zwar, jeder Einzelne nehme sich das Ziel zu sagen, ich möchte etwa 5 Menschen bis dorthin eingeladen haben, aber nicht nur, indem ich ihm einen Zettel in die Hand drücke und einfach sage, hallo, da ist ein Zettel, komm mal und so, zück, sondern sein Leben als ein lebendiges Opfer zu geben für diese 5 Menschen und zu sagen, ich liebe die hinein in die Gegenwart Gottes. Und ich betone, ihr braucht diese Leute nicht anpredigen, ihr braucht ihnen gar nichts sagen, sondern nur im Gebet sein und ringen und sagen, Herr, schenk mir Liebe für diese Menschen. Und du wirst sehen, es wird in deinem Herzen was passieren, es wird sich was verändern. Und diese Menschen werden merken, da ist irgendwas passiert in der Beziehung. Und es könnte sein, dass sie dich fragen, was los ist. Und dann kannst du gerne was erzählen. Aber das ist das Einfachste. Denn wenn du voll bist von seiner Liebe, dann werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen und die Menschen werden einfach berührt von deinem Zustand, dass du da bist. Und das ist leicht. Du brauchst nur da sein, das bist du sowieso schon. Aber jetzt soll das bewusst sein, was wir in der ersten Lektion gemacht haben, dass du einer bist, der in Christus ist. Und Christus ist in dir. Wir sagen solche Sachen einfach so locker dahin, als langjährige Christen. Wir sagen es einfach wie bla bla. Aber Leute, es ist der Mann, der alle Macht und Kraft und Autorität in Himmel und auf Erde hat. Der ist in dir, in mir. Was das mit sich bringt, das ist die Realität, die ich zulassen muss. Und den Heiligen Geist bitte, der uns in die ganze Wahrheit leitet, dass er diese Dimensionen in meinem Herzen freisetzt, bis das so richtig zu meinem Bewusstsein wird, ohne dass ich mich anstrengen muss und mir jetzt irgendwas Frommes einreden muss. Das ist die Realität. Dieser Christus ist in dir und du bist in ihm und das Ganze ist verschmolzen. Wow! Und da lohnt es sich, ernsthaft das Thema Buße ins Auge zu fassen. Und es ist ein wichtiger Punkt der lebendigen Gemeinschaft. Also ein Sonntagsgottesdienst wie dieser ist in der Regel keine lebendige Gemeinschaft, sondern das ist eine Pflichtübung. Eine lebendige Gemeinschaft ist, wenn du mit jemandem ein ernstes Glaubensgespräch hast, wenn du etwas geben kannst aufgrund deiner Berufung und deiner Begabung, weil nur der gibt, wird empfangen. Wenn ihr jetzt da sitzt und nur zuhört, bin ich dann der Einzige, der was empfängt, weil ich habe jetzt was gegeben. Man muss man einfach mal so schauen. So steht es da in der Bibel. Und darum ist es wichtig, wenn wir wirklich jetzt mit Buße umgehen wollen, dass wir die Gemeinschaft von 2 und 2 suchen oder im kleinen Kreis suchen und das bewegen, das Verstoffwechseln, darüber beten, den Herrn suchen und ganz konkret werden. und wirklich auch sagen, hast du einen Eindruck, wo bei mir irgendwas nicht in Ordnung sein könnte? Weil es ist ja so, den eigenen Balken sieht man ja nicht so leicht wie den Splitter vom anderen. Und sich auszusetzen in diesen Prozess, wo man sagt, ich möchte gerne haben, dass alle von diesen Balken und von diesen Splittern, dass die Sachen ans Licht kommen und dass sie weg wie Schlacke abgesahnt werden. Das ist ja so, dass wir dieses Schmelzofen, dieses Feuer zulassen dürfen, wo dann die Schlacke hochkommt und es abgesahnt wird, damit dann ein geläutertes, reines Gold ist. Das ist ja auch etwas, was uns verheißen ist. Es ist aber wichtig, dass wir es erlauben, dass wir das aktiv suchen. Und das ist dann die konkrete, praktische Gemeinschaft von Gemeinde, dass wir mit vertrauensvollen Geschwistern in diese Dinge reingehen und sagen, ich möchte nicht aufhören, bevor da Dinge klargestellt sind. Ich möchte umkehren von Dingen, die ich bis jetzt zurückgehalten habe. Ich möchte Gott um Vergebung bitten, dass ich mit seiner Gnade irgendwie so leichtfertig umgegangen bin und dass ich nicht in dem gelebt habe, was er mir gesagt hat. Vergib mir, Herr. Und er sagt, wenn du bekennst, ist er treu und gerecht und vergibt jede Sünde, jede Schuld. Er macht da kein Theater draus. Er kommt nicht und sagt, das war jetzt ein großes Vergehen oder ein kleines Vergehen oder was immer für eins, sondern wenn dein Herz ehrlich ist und es vor ihm ausbreitet, ist er treu und gerecht und er nimmt alles hinweg. Er sahnt alles ab. Und du bist frei. Und bei ihm ist es definitiv vergessen. Es ist in den See des Vergessens geworfen. Und das macht uns frei und es qualifiziert uns, anderen Menschen zu helfen, das erste Mal im Leben eine Umkehr zu erleben. Nämlich dann, wenn sie sich von dieser Herrschaft dieser Welt, von der Herrschaft des Satans hinwenden wollen zu Gott. Sie können es nicht, wenn wir nicht in der Qualifizierung sind. Wir stehen diesen Menschen so quasi im Weg, wenn wir uns disqualifizieren, indem wir nicht in Umkehr leben. Ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Ich meine, es ist vielleicht leichter zu verstehen, dass es schwierig ist für jemanden, der pädophil ist, im Kindergarten zu arbeiten. Ihr wisst, was ich damit sagen muss. Er ist sozusagen gefährdet. Und genauso gefährdet ist jemand, der nicht in Umkehr lebt, jemanden zur Umkehr zu führen. Weil wir hier korrumpierbar sind. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir dürfen dem Feind nicht das Anrecht geben, uns wirkungslos zu machen in den Bereichen, wo wir wirkungsvoll sein sollen. Das ist der Grund, warum es notwendig ist, dass wir Buße tun und darum bitten, dass er uns vergibt. Das sind die ganz praktischen Dinge und dann natürlich eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Reich Gottes kommen kann. Weil wir sollen die Menschen nicht zu Jesus führen, der 3,5 Jahre auf der Erde gelebt hat, sondern wir sollen sie gleich zu dem König der Könige führen. Dass diese Herrschaft des Königs in den Menschen, die sich jetzt frisch bekehren, gleich unter diese Königsherrschaft kommen. Damit an der Stelle wieder mal ein halber Quadratmeter Königreich mehr ist. Das Reich Gottes ist in euch. Und das Reich Gottes nimmt zu. Und wir beten doch, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel. Dass es so auf Erden geschieht. Also wir sind sehr eng in Verbindung an sich nach dem Konzept Gottes. Wir sollen doch wissen, was sein Wille im Himmel ist. Und wir sollen es auf die Erde bringen. Dein Wille geschehe ist keine Bitte, sondern eine Proklamation. Und wir sind diejenigen, die das ausführen, weil wir gehorsam sind und seinen Willen tun. Und dann geschehen Dinge, die gewaltig sind. Und es ist natürlich gewaltig, wenn einige hundert Menschen zu Jesus kommen. Und wenn diese Menschen nicht nur einfach so ihre Meinung ändern, sondern tatsächlich versetzt werden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes, so wie das der Paulus eben dem Agrippa beschreibt, weil er sagt, was meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, dass diese Menschen aus dem Reich der Finsternis ins Licht kommen und aus der Herrschaft des Teufels in die Herrschaft Gottes. Und das ist wichtig, dass wir dafür Dienst sind. Und er hat uns dazu berufen. Und das löse ich los dass das hier in der Region geschehen kann und dass ihr so ermutigt seid, dass ihr sagt, okay, ich lasse die Dinge hinter mir und so wie Paulus, ich strecke mich aus nach diesem Siegespreis, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das ist, weil, wie wir heute am Nachmittag gesagt haben, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und was kein Auge gesehen hat, das kann man mit nichts vergleichen, weil es noch nicht gesehen wurde. Und was wir nicht gehört haben, kann man auch nicht vergleichen, weil wir es auch noch nicht wahrgenommen haben. Und das ist aber, was er vor uns hat. Und dieser große Gott, von dem wir vorher gesungen haben, der hat all das vorbereitet für die, die ihn lieben. Und wir sollten das in unser Programm einbeziehen, dass diese herrlichen, großen Dinge noch vor uns liegen. Und dass sie in unserem Leben und in unserer Region geschehen mögen. Und es heißt, dass wir willkommen heißen. Dass wir sagen, komm Gott, Herr der Herren, König der Könige, und wirke durch uns. Wir erlauben es dir. Wir sind bereit, das eine oder andere an Tradition hinter uns zu lassen. Wir sind bereit, irgendwo unsere Vorbehalte aufzugeben. Wir vertrauen dir, dass das, was du verheißen hast, dass du das auch in unserem Leben tun wirst. Und es lohnt sich dafür, den Geist der Umkehr einziehen zu lassen, damit er sich hier entfalten kann. Das möge geschehen im Namen Jesu. Amen.